die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Der Predigtabschnitt für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 13 bis 16. Jesus sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr Jesus Christus, rühre du uns durch dein Wort an in unseren Herzen und hilf uns zu verstehen, was du sagen möchtest. Amen. Liebe Gemeinde, welch ein Zuspruch und welch eine Wertschätzung ist das. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. So war meine erste Reaktion bei der Vorbereitung der Predigt. Und zugleich auch, welch ein Anspruch und welch eine Herausforderung sind damit verbunden. Im Matthäusevangelium stehen diese Worte in der sogenannten Bergpredigt von Jesus. Sie schließen sich unmittelbar an die Seligpreisungen. Da sagt Jesus seinen Jüngern, was wirklich zählt in seinen Augen und worin bleibendes Glück besteht. Die Seligpreisungen enden mit den Worten: Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Wir merken, diese Worte richten sich an Menschen, die sich entschieden an Jesus angeschlossen und ihm ihr Leben anvertraut haben, die aus der Verbindung mit ihm ihr Leben gestalten, die glauben an ihn und tun, was er sagt. Der Predigtabschnitt heute, in diesem Predigtabschnitt zeigt Jesus die Auswirkungen eines solchen Lebens auf. Wie ganz oft bei Predigten, so gebraucht Jesus auch hier Vergleiche mit ganz alltäglichen Dingen und Vorgängen. Er veranschaulicht damit, was er sagen will. Erstens das Salz. Ich habe hier ein kleines Glas Salz mitgebracht, einfach damit wir es vor Augen haben. Wir alle kennen Salz. Und wir wissen um seine Wirkung. Salz macht Speisen schmackhaft. Wenn das Salz fehlt, dann schmeckt das Essen fad. Stellen Sie sich nur mal eine Rindfleisch- oder Gemüsesuppe ohne Salz vor. Da wenden wir uns doch irgendwie angewidert ab. Außerdem macht Salz Speisen haltbar. Salz hat Fäulnis verhindernde, konservierende Wirkung. Und es hat ebenso reinigende, desinfizierende Wirkung. Ohne Salz können wir nicht leben. Selbst unser Körper enthält je nach Größe 150 bis 300 Gramm Salz. Unser Blut und andere Körperflüssigkeiten bestehen zu 0,9 oder enthalten 0,9% Salz. Deswegen schmeckt Blut und schmecken Tränen salzig. Im alltäglichen Leben wissen wir, beim Salz kommt es auf die richtige Menge an. Kein Salz oder zu wenig Salz macht keinen guten Geschmack. Zu viel Salz macht Speisen ungenießbar. Ihr seid das Salz der Erde. Das spricht Jesus seinen Jüngern zu und ebenso allen, die an ihn glauben. Er sagt nicht, ihr sollt es mal sein oder werden. Nein, er sagt, ihr seid es. Ihr habt salzende, würzende, fäulnisverhindernde, reinigende Wirkung. Jesus sagt das den vergleichsweise wenigen Jüngern. Und er kennt sie ja, er kennt ihre Stärken und Schwächen, er weiß um ihre Armseligkeit und Angst, um ihre Bedeutungslosigkeit und Bedrängnis. Und dennoch spricht er ihnen diese Worte zu und ebenso allen, in deren Leben er das Sagen hat, damals und heute. Dass er in uns lebt, dass er sein Werk in uns hat und durch uns, darauf kommt es an, eben auf den großen Herrn, dem wir gehören, und auf seine Kraft. Im Vergleich zum Teig ist die Menge des Salzes, mit dem ein Teig gesalzen wird, klein. Und doch macht sie einen Unterschied. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann spricht er uns damit eine unglaublich große Würde zu. Und damit verbunden ist dann auch eine besondere Verantwortung, eben zu sein, was wir sind. Helmut Thielicke hat zwischen 1946 und 1949 Predigten zur Bergpredigt gehalten, noch unter dem Eindruck der zurückliegenden Jahre unter dem Menschen- und Christusverachtenden nationalsozialistischen Regime und des mörderischen Kriegs. Er hat damals unterstrichen, dass Jesus nicht als Honigseim für diese Welt berufen hat, um sie zu verzuckern oder zu versüßen mit einer billigen Vorstellung vom lieben Gott, nicht um das Evangelium und den Ernst von Sünde und Gericht zu verschweigen, nicht um die mit Jesus angebrochene Herrschaft Gottes zu verharmlosen. Wenn der Glaube zum süßen Honig wird, so kommt es, so Thielicke, Zitat, dass die Welt sich an diesen Christen immer wieder überisst und sich angeekelt abwendet, weil sie spürt, dass das Leben härter ist und dass es deshalb mehr Anstand verrät, wenn man seine Bitternisse unverzuckert erträgt. Zitat Ende. Ihr seid das Salz der Erde. Salz verzuckert nicht, sondern, so Thielicke, es beißt und ätzt überall da, wo Menschen wunde Stellen haben. Es ist unbequem. Jesus sagt, wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Mich haben diese Worte angesprochen. Für mich legen sie die Frage nahe, wo laufe ich, wo laufen wir gegenwärtigen Trends hinterher, gleichen uns an, schweigen, decken zu statt auf, nehmen dem Evangelium seine Kraft und seine Herausforderung? Wo bin ich, wo sind wir mehr Honig als Salz? Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Kann Salz seine Kraft verlieren? Zur Zeit Jesu gab es kein reines Salz, so wie wir es heute haben. Während der Salzgewinnung blieben chemische Verunreinigungen im Salz. Und so konnte es bei falscher, feuchter Lagerung passieren, dass das Salz unbrauchbar wurde. Es verlor seine Kraft und konnte nur noch entsorgt werden. Ich höre in den Worten Jesu eine Einladung, dass wir uns reinigen und heiligen lassen, um brauchbar zu sein und wieder Kraft zu gewinnen, wo sie uns verloren gegangen ist. Das Jahreswort unserer Schwesternschaft für dieses Jahr aus Psalm 51, Vers 12 lautet: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Ähnliches haben wir eben auch in einem Lied gesungen. Und immer wieder bete ich diese Worte mit den folgenden Versen noch dazu. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das brauche ich. Salz entfaltet seine Wirkung nur, wenn es aus dem Salzfass raus und in die Lebensmittel reinkommt. Für sich auf einen Haufen, auf einem Haufen ungenutzt, macht es keinen Sinn. Als Menschen, die zu Jesus gehören, will er uns senden. Er will uns gebrauchen in dieser Welt. Und er will durch uns einen Unterschied machen für unser Umfeld und für unsere Welt. Lassen wir uns gebrauchen oder bleiben wir lieber im Salzfass? Und auch hier dürfen wir beten, Herr Jesus, bring mich dahin, wo du mich gebrauchen willst. Und dann rüste mich dafür aus. Zweiter Gedanke, das Licht. Ihr seid das Licht der Welt, spricht Jesus seinen Leuten damals und heute weiter zu. Mit dem Licht ist es ganz ähnlich wie mit dem Salz. Das Licht ist stärker als die Dunkelheit. Ich habe hier zwei Kerzen mitgebracht, die entzünde ich mal. Und Sie können aber auch die Kerzen auf dem Altar angucken, die sieht man vielleicht noch besser. Eine einzige Kerze in einem dunklen Raum lässt, wenn sich die Augen etwas daran gewöhnt haben, schon einiges im Raum erkennen. Es bleibt nicht mehr ganz dunkel, obwohl die Kerze winzig klein ist. Zumindest schemenhaft können wir etwas erkennen. Wie viel mehr erst mit heutigen Lichtern, Leuchtmitteln, die mit Strom betrieben sind. Eine weit umfassendere Leuchtkraft hat die Sonne. Und ganz im Übrigen, was Gott bei der Schöpfung als allererstes geschaffen hat, war das Licht. Er hat gesagt, es werde Licht und es wurde Licht, noch bevor er die Gestirne erschuf. Ohne Licht kein Leben, das wissen wir. Und leuchten kann nur, was an eine Lichtquelle angeschlossen ist, gleich ob es eine Kerze oder Öl oder Strom ist. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann gilt das für uns in übertragener Weise. Wir brauchen den Anschluss an die Lichtquelle. Durch die Verbindung mit ihm sind wir das Licht. Er hat ja gesagt, ich bin das Licht der Welt. Er ist die Lichtquelle und davon dürfen wir uns speisen lassen. Und ich finde es interessant, dass bei der Ausgießung des Heiligen Geistes der Heilige Geist sich äußerlich darstellt wie Feuerzungen, wie Lichter auf den Köpfen, über den Köpfen der versammelten Jüngerinnen und Jünger. Jesus in uns und durch seinen Heiligen Geist, er gibt unserem Leben Leuchtkraft. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat das in einem seiner Lieder so ausgedrückt, und allein von deinem Brennen nehme unser Licht den Schein. Also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger seien. Wir wissen um viele Dunkelheiten in dieser Welt. Es gibt so viel Hass und Lieblosigkeit, so viel Lüge und Verdrehung der Wahrheit und der Tatsachen, so viel Elend und Kummer, so viel Leid und Krieg. So viel Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Und manchmal liegt es viel näher, dass wir uns zurückziehen und uns all dem nicht aussetzen. Es gibt Menschen, die den Fernseher oder das Radio gar nicht erst anschalten, um nicht zu erfahren, was sie gar nicht wissen wollen und nicht verkraften können. Doch der Zuspruch von Jesus ist auch hier. Ihr seid das Licht der Welt. Genau da will Jesus uns haben. Peter Strauch hat in einem Lied formuliert: In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Und ähnlich wie bei dem Wort vom Salz macht Jesus auch nach dem Wort vom Licht Fortsetzung mit den Worten. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Hier diese Kerzen, normalerweise stehen Kerzen auf dem Leuchter, aber sie stehen ja schon erhöht auf dem Altar, damit sie auch gesehen werden. Bei der Stadt auf dem Berge, da haben Jesus und seine Zeitgenossen vermutlich an Jerusalem gedacht, das sie schon von Weitem aus der Ferne sehen konnten. Wir hier auf dem Hebronberg sind gleichen gewissermaßen auch einer Stadt auf dem Berge. Wer die Autobahn entlang fährt, der sieht die Häuser schon von Weitem liegen. Äußerlich bleiben wir nicht verborgen. Doch was nehmen die Menschen darüber hinaus von uns wahr? Von unserer Schwesternschaft, von der Hebron-Gemeinde, von uns als Einzelnen. Was würde fehlen, wenn es uns nicht gäbe? Es macht keinen Sinn, in der frommen Blase drin zu bleiben und die Zugluft der Welt zu fürchten. Ein Licht muss auf den Leuchter und muss leuchten, nicht unter einen Scheffel. Sonst passiert Folgendes. Ich habe jetzt ein Glas genommen und es über ein Licht gestülpt und schon ist das Licht aus. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen konnten, aber ich habe es ja auch beschrieben. Eine Flamme braucht Sauerstoff, um zu brennen. Sonst erstickt sie. Und Licht macht nur in der Dunkelheit Sinn. Nur wo wir uns rauswagen aus der Deckung, machen wir auch Erfahrungen. Es kann passieren, dass wir dabei Fehler machen. Uns kann die Widerstandskraft fehlen. Wir können versagen. Doch wir können uns darauf besinnen, das Licht von Jesus und seine Liebe ist größer, ist stärker als alle Dunkelheit. Wir dürfen Fehler machen und wir leben eben von der Kraft und der Vergebung von Jesus. Und in jedem Fall machen wir Erfahrungen mit ihm. Er ist bei uns, er übt mit uns, wo wir rausgehen aus unserer Komfortzone, hinein in die Lernzone. Und genau so wachsen wir im Glauben und in der Liebe und in der Hoffnung. Und genau so wächst auch unsere Widerstandskraft. Mir fiel ein Vergleich ein mit unseren Muskeln. Die sind da, dass wir sie einsetzen, dass wir trainieren. Wenn wir sie schonen, dann erschlaffen sie. Und ähnlich ist es mit dem Glauben und mit unserer Widerstandskraft. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Vielleicht wartet die Welt nicht auf uns, doch sie braucht Menschen, die von Jesus herkommen und die sich einmischen, die an ihrem Platz, an ihrem kleinen Teil oder auch in großer Verantwortung einfach mitwirken und etwas davon deutlich machen, wie das ist, Leben mit Jesus. Die Menschen Lust darauf machen, an ihn zu glauben, sich von ihm liebhaben zu lassen. Dazu will Jesus uns gebrauchen. Drittens das Ziel. Jesus beendet diesen Abschnitt mit den Worten: So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist etwas anderes als tu Gutes und rede darüber. Wir haben den Wochenspruch gehört. Wandelt, also lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht, die entsteht aus einer Lebensverbindung. Nur wenn ein Apfel kann nur wachsen in der Verbindung mit einem Baum, sonst kann keine Frucht entstehen. Und bei uns ist es so, Frucht des Lichts entsteht nur aus der Lebensverbindung mit Jesus heraus. Er will in uns und durch uns zum Zug kommen. Und wenn unser Tun aus der Lebensverbindung mit Jesus heraus geschieht, dann ist es egal, ob wir einen Raum putzen oder herrichten, mit jemandem reden, ein Kind trösten oder ihm die Nase abputzen, Kranke pflegen, Alte unterstützen, Kinder oder Erwachsene unterrichten, in der Politik unsere Stimme einbringen oder in der Wirtschaft geradlinig unseren Weg gehen oder was sie sonst einsetzen möchten an ihrem Platz. Wir dürfen das alles tun aus der Lebensverbindung mit Jesus heraus und er wird dann schon auch dafür sorgen, dass wir einen Unterschied machen. Und wir tun das alles nicht, um irgendwie vor Gott gerecht zu werden oder gut dazustehen. Gerecht macht uns der Glaube an Jesus, der Glaube allein und seine Gnade und seine Vergebung. Und darum können wir fröhlich und entlastet mit ihm unterwegs sein, da wo er uns hingestellt hat. Das Ziel unseres Lebens und Glaubens ist, dass andere durch uns Gott entdecken, Jesus Christus entdecken, seine Liebe und dass sie Vertrauen zu Jesus gewinnen, dass sie ihm danken und ihn loben, an ihn glauben. Oft merken oder sehen wir die Auswirkungen unseres Tuns und Wirkens nicht. Manchmal ist es jedoch auch mit Händen zu greifen, wie er am Werk ist und wie er uns dahin kriegt, wo er uns haben will. Ein kleines Beispiel. Ende Juni wollte ich etwas in der Stadt erledigen. Ich hatte es eilig und suchte mein Ziel allerdings an der falschen Stelle. Ich musste dann die Unterführung am Rudolfsplatz nehmen. Und am Aufgang zur Weidenhäuser Brücke stand eine Frau und lehnte an das steinerne Treppengeländer. Ich fragte sie nach dem Weg. Sie konnte ihn mir nicht sagen und schüttelte den Kopf. Sie versuchte zu lächeln, doch in ihren Augen sah ich Tränen. Und auf einmal wusste ich, jetzt ist mein Platz hier. Sie erzählte dann, dass sie aus dem Uniklinikum kam und dort war ihre Mutter in der Nacht gestorben. Ich durfte ihr mein Ohr leihen, ein Wort des Trostes und von Jesus sagen und für sie beten, da mitten in der Unterführung oder wo es aus der Unterführung rausging. Es war uns beiden bewusst, diese Begegnung, die hat Gott arrangiert und ihm gehört auch die Ehre dafür. Jesus spricht uns eine unermessliche Würde zu und er traut uns unglaublich viel zu. Und zugleich legt er damit auch eine Verantwortung auf uns. Nur wir müssen das alles ja nicht selbst schaffen, sondern wir dürfen wirklich ihn wirken lassen. Entscheidend ist die Bindung an ihn. Er lebt, er ist es, der uns hilft, auch entschieden zu leben, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Er schafft in uns und durch uns, was Menschen nützt, zum ewigen Leben hilft und ihn ehrt. Lassen wir uns von ihm einfach gebrauchen und leben als Kinder des Lichts. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.